Spring changed into summer.
It's gonna be a good summer.
We need Elsa to bring back summer.
Summer? Mm-hmm. Oh, I don't know why, but I've always loved the idea of summer and sun and all things hot.
Really?
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo. Hier sind wir wieder. Aus dem Dornröschen-Frühlingsschlaf erwacht. Es meldet sich She Happens. Mein Name ist Boris Batscheider. Ich bin Journalist, lebe und arbeite in München. Mir zugeschaltet per Zoom aus Mainz, glaube ich.
Garmisch,
verdammt. Garmisch. Corinna Horn.
Hi.
Und mir tatsächlich gegenüber in Oberstdorf sitzen. Er konnte es sich einrichten, gerade so zwischen Privatjet nach Monaco und Yachttour. The man himself, Vinzenz Geiger.
Servus. Ja, Jet Set Life ist wieder beendet. Back to normal.
Es ist ja nun so, bekanntermaßen gibt es natürlich auch ein paar Wintersportthemen zu besprechen, aber wir wurden schon, es kamen schon die Anfragen rein bei uns, Vinzi, dass wir ganz dringend über dein neuerdings Glamour-Leben sprechen müssen. Also sind wir jetzt ein Promi-Podcast.
Ja, also das Glamour-Leben, das war dann doch, im Prinzip war es schon ein richtig krasses Jet-Set-Life und auch Glamour-Leben mal für einen Tag. Und ja, war schon mal schön zum Sehen, aber brauche ich jetzt nicht jeden Tag.
War wahrscheinlich auch ziemlich stressig.
Naja, es ging eigentlich. Also die es nicht mitbekommen haben, ich war einen Tag in Monaco beim Formel 1 Grand Prix eingeladen von Red Bull und da ging es mit dem Privatjet hin und dann mit dem Heli und mit dem Boot zur Energy Station. Es war schon sehr luxuriös mit Boxengasse und alles, was dazugehört. Aber es war eigentlich recht entspannt. Die Anreise in so einem Privatjet ist dann, habe ich davor auch noch nie gemacht und weiß auch nicht, ob ich das mal wieder machen werde. Ist dann doch sehr entspannt. Deswegen war es ganz, war nicht so stressig, wie man sich's vorstellt, am gleichen Tag hin- und zurückfliegen.
Und Glück hattest du auch noch den ersten Monaco Grand Prix seit Jahren, der spannend ist, miterlebt, aufgrund des Wetters.
Ja, das muss man aber wirklich sagen. Die bei Red Bull haben eigentlich alle schon mehr oder weniger gehofft, dass es regnet, weil sonst das ist ziemlich, sie haben wenig Hoffnung gehabt für einen Verstappen und einen Perez, wenn trocken ist, weil der Leclerc wäre dann sehr großer Favorit gewesen. Aber generell muss ich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so der Formel 1-Fan. Also ich bin ja sehr sportbegeistert und schaue mir eigentlich alles an und auch sehr viel. Und bin dann schon einer, der sich mal ein ganzes Grand Slam-Match anschaut beim Tennis oder eine ganze Etappe bei der Tour oder beim Giro. Aber bei der Formel 1 bis jetzt noch nicht drin gewesen. War schon mal cool, aber ich glaube, zum Fan werde ich nicht mehr.
Muss ja auch nicht jeder.
Eben.
Also, du hast die Zeit auf jeden Fall sehr gut rumgebracht. Coco, wir haben uns auch nicht so wirklich gehört. Was geht denn bei dir so ab eigentlich?
Ja, es ist, wie du sagst, es ist eigentlich sehr, sehr lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich glaube, also klar, wir haben am Montag mal kurz gefacetimed, aber davor war ja auch Ende März, glaube ich, das letzte Mal, wo wir miteinander geredet haben. Ich bin nach dem stressigen Winter erstmal in Urlaub geflogen. Ich war erst mal 2,5 Wochen auf Griechenland, habe ein bisschen Inselhopping gemacht. Und dann war schon Ende April, da ging bei mir wieder die Uni los. Und es war irgendwie super komisch, weil ich schreibe ja jetzt im Herbst meine Bachelorarbeit. Und ich studiere ja jetzt eigentlich schon seit 6 Semestern, bin aber jetzt gerade mal das 2. Semester wirklich in München an der Uni. Bekomme mal wieder ein bisschen was vom Studentenleben mit. Man fühlt sich auch mal wieder wie ein Student. Davor war es ja irgendwie doch eher okay. Um 8 Uhr hat man eine Vorlesung, um 7.55 Uhr stellt man einen Wecker und dann gibt man sich die mal schnell. Deswegen, normaler Studiumswahnsinn, würde ich fast sagen.
Dann musst du jetzt aber eigentlich direkt ja einen Master hinterherlegen, damit du das noch mehr experiencen kannst, oder?
Ja, das ist momentan auch so ein bisschen die Frage, was ich nach dem Bachelor mache, ob ich noch einen Master dranhänge oder ob es überhaupt nicht braucht. Mal sehen, wie es so wie es da so weitergeht. Was ging bei dir so ab?
Ja, ganz kurz noch, wenn du öfter in München bist, dann bist du fällig. Dann nehmen wir jetzt mal gemeinsam auf. Haben wir, glaube ich, seit der allerersten Scherpens-Folge nicht mehr gemacht. Also doch, wir drei zusammen.
Das aber letzte Mal haben wir das Weihnachtsspecial zusammen aufgenommen. Das weiß ich noch.
Auch eine Ecke her.
Okay, klar.
Ja, verrückt. Ich war auch im Urlaub erstmal, aber nicht. Ich war auch Inselhoppen, aber nur über eine Insel. Ich war in Irland im April. Und das war aber auch sehr, sehr schön. Ich habe mich direkt verliebt in Irland. Sehr geil da. Und dann war bei mir viel Umbruch beruflich. Ich war ja offiziell während der Olympischen Spiele und am Ende unserer Saison war ich offiziell arbeitslos mit vereinzelten Arbeitseinsätzen hier und da. Und habe jetzt einen neuen Job beim Bayerischen Rundfunk und bin nach wie vor bei Magenta Sport und habe auch also einen kleinen Dozentenjob nebenbei jetzt und da hat sich viel, viel getan.
Dazu auch kleine Notiz am Rande, wer es nicht mitbekommen hat. Moritz hat beim BR Finzis Olympiasieg vertont und ich muss auch mal in der Story eigentlich reposten, weil es ist echt mega cool.
Ich weiß noch nicht, ob es irgendwer versteht.
Ich habe auch nicht alles verstanden, aber man musste sich trotzdem mal anhören.
Ja, also ich habe es ja im Vorhinein schon gewusst, dass es dass er daran arbeitet und ich habe schon gesagt, eigentlich kann man sowas nur falsch machen, weil Oberstdorf geht es halt auch sehr genau her mit dem Dialekt.
Ich bin sehr heikel,
ja. Ja, aber es war wirklich, bin sehr zufrieden und bis jetzt habe ich auch nur positives Feedback bekommen. Also ich finde es wirklich richtig gut.
Vielen Dank. Funny Story dazu und dann sind wir direkt wieder bei She Happens. Wisst ihr, wer mit Schuld daran ist, dass ich diesen Dialektkommentar gemacht habe und auch den so jetzt zu diesem Job beim BR kam?
Sag's uns.
Connell Renn. Funny Story, weil da sind wir beim Thema, da nimmt man es genau mit dem Dialekt. Der Bayerische Rundfunk hatte vor 3 Jahren, muss es gewesen sein, haben die schon mal gemacht, diese Reihe, und hatten, ich weiß gar nicht, ob das von dir war oder vom Karl oder von
also war von mir ein Sieg in Ramsau, glaube
ich. Oh, sowas, genau. Und das hat dann jemand auf Allgäuerisch, wobei es ja Allgäuerisch so ähnlich gibt, kommentiert. Das war aber sprachlich sehr, sehr schwäbisch geprägt. Münterland halt irgendwo, einer. Und dann hat der Cornel darunter kommentiert, ja, das ist, hat halt nichts mit der Sprache zu tun, die man da spricht, wo der Finzi herkommt. Lass es doch den Batscher da mal machen quasi. Und hat mich da markiert. Er meinte, ich soll da was hinschicken. Und dann habe ich aus lauter Trotz und Bierlaune da was hingeschickt. Und dann meinten sie jetzt, als ich mich eingestellt habe, ja, da haben sie sich dran erinnert. Unter echt? Anderem. Also Shoutout an Cornel Renn. kleiner Funfact an die Brande. Aber ja, es ist auch in der Welt des Wintersports vieles passiert. Vielleicht, Coco, ist das Stichwort neuer Job ein ganz gutes. Beim Deutschen Skiverband wurden einige Jobs neu besetzt, und zwar Trainerpositionen. Aber fangen wir vielleicht mit das an, Finzi, was ja jedes Jahr seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, die Frage aller Fragen ist, wie lange macht's Hermann Weinbuch noch? Und es gibt ein bisschen mehr Planungssicherheit jetzt.
Ja, die Frage, die habe ich mir auch wirklich auch schon oft gestellt. Und er sich selber wahrscheinlich auch, aber jetzt hört sich so an, als wäre es wirklich endgültig noch ein letztes Jahr und wird dann auch passen und reichen, denke ich.
Aber habt ihr euch gefreut? Ja, das hätte ich auch nicht falsch sagen, natürlich, aber.
Ja, klar, also wir haben schon Gespräche gehabt nach der Saison, aber es war dann alles, eigentlich, ja, wurde schon ein bisschen diskutiert, aber dann waren wir uns eigentlich alle ziemlich einig, dass es doch so weitergeht. Und ja, der Hermann war dann auch sehr motiviert, das dann nochmal ein Jahr anzugehen.
Ja, das ist doch schön.
Ja, und das Schöne ist ja auch, bei euch im Team hört keiner auf. Vor allem mit Erik Frenzel hat man ja doch ein bisschen überlegt, ob das vielleicht seine letzte Saison gewesen ist.
Ja, genau, aber ich glaube ja, ich hab ihn noch gar nicht persönlich dazu gefragt, aber letztens habe ich es irgendwo gelesen, dass er noch eine Medaille bei der WM will, dann hat er den Rekord vom, ich glaube, Björn Dahlen geknackt mit WM-Medaillen. Und das wäre dann schon, nicht Björn Dahlen, Björn Deli, glaube ich, weil Björn Dahlen war ja andere Sportart, andere WM, auch mehr Chancen. Ich
wollte gerade sagen, die haben viel mehr Weltmeisterschaften.
Ja, so viele Weltmeistertitel wie der Björn Dahlen wahrscheinlich hat so viele Weltmeisterschaftsstarts bekommen, die meisten gar nicht.
Und dann in der NOKO eine neue Besetzung bei den Frauen. da übernimmt Florian Eichinger von Klaus Edelmann, der in den Ruhestand geht, so wie ich es jetzt verstanden habe.
Ja, ich glaube, der Klaus wird am Stützpunkt in Oberhof, glaube schon noch die Mädels betreuen. Aber ja, das war meiner Meinung nach überfällig, dass da was passiert. Da denke ich, dass wir mit Flo Eichinger einen richtig guten Mann haben, der da extrem motiviert ist. Und ich glaube, dass der da frischen Schwung reinbringt. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall eine gute Entwicklung geben. Aber ich glaube, zu viel darf man sich dann auch nicht erwarten.
Sind wir mal gespannt. Wir kommen auf das ganze Thema, weil NoCo, das ist jetzt also eine Veränderung, aber es gab auch prominente und interessante Entwicklungen. Zum Beispiel im Skispringen, man hat ja die ganze letzte Saison über bei den Polen hieß es immer wieder, Michał Doleżal, wenn das weiterhin so semi bis ungut läuft, so, dann ist er da weg. Und jetzt ist er tatsächlich weg und wird Co-Trainer in Deutschland. Was sagst du dazu? Klingt ja erstmal schon nach einer sehr hochkarätigen Besetzung, wenn der Cheftrainer von so einer großen Skisprungnation jetzt Co-Trainer bei einer anderen großen Skisprungnation wird.
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Neuzugang. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber bis jetzt habe ich nur Positives gehört und ich glaube, dass der Steff und er, die werden sich noch aus der Zeit aus Polen kennen und ja, ich glaube, das ist im Skisprung, wenn man da aus einer anderen Top-Nation einen Trainer bekommt, ich glaube, da kommt dann immer Know-how von anderen Athleten noch dazu. Das tut, glaube ich, immer gut, einfach da, was dieses Material auch angeht, einfach da auf dem neuesten Stand zu sein und vielleicht da ein bisschen nochmal was rauszuholen. Also ich glaube, das war auch für die Skispringer sehr, sehr wichtig, weil da war das System jetzt doch die letzten Jahre, klar, mit dem Steff jetzt hat super funktioniert alles, aber ich glaube, dass es denen richtig gut tun wird, nochmal ein bisschen neuen Schwung zu bekommen.
Aber an die Frage von mir gerade noch angeschlossen, würdest du sagen, oder ist es ein wenn ich nicht sagen Abstieg, aber ein Step Down, wenn man polnischer Cheftrainer ist und Co-Trainer in Deutschland wird, oder ist das gar nicht so?
Ich glaube, für ihn ist es deutlich entspannter, nicht von der Arbeit her, sondern von den Medien her als polnischer Cheftrainer, da hat er schon wirklich extrem viel abbekommen. Letztes Jahr, wo es dann nicht so lief, da in Polen geht es ja da gleich rund. Das ist ja, da sind die Skispringer doch nochmal mehr in den Medien wie in allen anderen Ländern. Und ich glaube, für ihn ist jetzt angenehm, dass er jetzt nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch für ihn auch dann ein Punkt ist, wo es angenehmer ist beim DSV.
Zum Entspannen nach Deutschland. Das denken sich aber nicht nur polnische Skisprungtrainer, sondern Coco, wir kommen zu deiner Herzenssportart, deiner großen Liebe Biathlon. Und das ist ja, würde ich sagen, da gibt es zwei neue Besetzungen, die darfst du uns gerne gleich mal vorstellen. Hast du mit Sicherheit auch noch mehr zu sagen. Aber was ich mitbekommen habe, vor allem eine kleine Sensation, weil im deutschen Biathlon bisher Trainer aus dem Ausland holen so gar nicht in Mode war eigentlich, oder?
Ja, irgendwie nicht. Und ich fand es eigentlich genauso überraschend wie du, dass der DSV, vor allem mit dem neuen sportlichen Leiter Felix Bitterling, sich mal für zwei internationale Trainer entschieden hat. Vor allem eben mit Svea Rolsby-Reuseland, der Disziplintrainer bei den Damen wird, der ja eben auch 5 Jahre lang in Norwegen den B-Kader der Damen trainiert hat, auch der Mann von Marta Olsby-Reuseland ist, dass man sich auch mal für ein paar andere Perspektiven entscheidet aus anderen Ländern, vor allem weil man natürlich auch weiß, die Norweger, gerade die Norweger sind super stark. Svea Olsby-Reuseland wird ja der Nachfolger von Florian Steirer, dessen Vertrag eigentlich sehr überraschenderweise nicht verlängert worden ist. Ich glaube, das kam für viele sehr überraschend. Wird aber jetzt im kommenden Jahr, habe ich gelesen, erstmal noch sein Studium über die DSV-Trainerschule in Köln und ich glaube Leipzig war es, beenden. Und bei den Herren wird eben der neue Disziplintrainer Uros Velepek, der eben für Isidor Scheuel die Nachfolge übernimmt, der ja auch schon länger gesagt hatte, dass er als Disziplintrainer der Herren aufhören wird und eben als Stützpunkttrainer auch in Ruhpolding weiterarbeiten wird. Velepek war auf jeden Fall, sobald ich weiß, Cheftrainer der ukrainischen Biathlon-Damen und seit 2018 auch Cheftrainer in Slowenien. Und deswegen finde ich es schon sehr cool, dass man sich mal für zwei internationale Trainer entschieden hat, weil neue Trainer sind natürlich auch immer neu, auch mal neue Ideen, neue Reize. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Hattet ihr beide in eurer noch laufenden bzw. abgelaufenen aktiven Zeit irgendwann mal Trainer aus dem Ausland?
Muss ich gerade überlegen. Ja, eigentlich nicht wirklich, wenn dann, also jetzt aktuell habe ich einen Heinz Kutin.
Ja, gut.
Also,
ich wollte so drauf hinaus, okay, ja. So wie ist es so mit anderer Sprache und so weiter, gut.
Kärntnerisch ist schon, beißt sich ein bisschen mit Oberstdorferisch, oder? Ja, aber,
das ist schon auch harter Clash.
Aber die Sprachbarriere, die hält sich in Grenzen.
Na. Aber das ist sonst generell, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen rückguckt, im deutschen Skiverband ist es eigentlich gar nicht so ein Ding, aber vielleicht gerade im Biathlon, wo man, ja, wo die Erwartungen mit Sicherheit höher waren von allen möglichen Parteien als das, was dann teilweise erfüllt werden konnte, gerade aus der letzten Saison, abgesehen von Denis Herrmann mit ihrem Gold zum Beispiel, vielleicht auch der Druck mal was ganz Neues ausprobieren, oder?
Ja, das kann schon gut sein, dass man sich gedacht hat, okay, natürlich, wie du gesagt hast, Denis Herrmanns Olympiasieg hat vieles überstrahlt, aber es war ja doch nicht alles so überragend letzte Saison. Deswegen glaube ich, war es einfach wichtig, dass man sich nochmal neue Reize holt und wie gesagt auch mal irgendwie neue Perspektiven.
No.
Aber es ist ja auch ganz ähnlich jetzt im Langlauf. Also im Langlauf gibt es ja auch zwei neue Disziplintrainer.
Das ist richtig. Und da auch ein größerer Name kann man schon sagen, oder? Per Nilsson aus Schweden. Da kann man schon auch sagen, für den deutschen Langlauf eigentlich eine Top-Verpflichtung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ihn jetzt natürlich auch nicht persönlich und weiß auch nicht, wie er so ist, aber klar, der Name einfach durch das, dass er der Heimtrainer von der Frida Karlsson war oder immer noch ist. Ich glaube, der wird sie schon noch betreuen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Die wird, glaube ich, nicht mit dem Team mittrainieren. Da müssen wir mal uns noch erkundigen. Deswegen glaube ich, das war auf jeden Fall ein Top-Einkauf. Also mit dem werden sie sicher neue Reize bekommen und einfach aus einer Top-Nation dann mit einer der besten Läuferinnen in der Welt. Ja, ich denke, das wird richtig gut tun. Genauso wie der Marc Steuer, der neue Trainer der Herren. Der kommt aus dem Allgäu, aber war jetzt jahrelang in der Schweiz. Also ich denke, mit dem wird es auch richtig, also was ich bis jetzt gehört habe, macht ein oder auch gesehen habe, er ist ja auch im Allgäu jetzt am Stützpunkt, macht einen sympathischen Eindruck und ich glaube, die Jungs sind da bis jetzt sehr zufrieden.
Das ist natürlich spannend quasi, weil wir so viel über das Projekt Schlickenrieder gesprochen haben, der bleibt da. Auf jeden Fall noch bis zu den nächsten Spielen, soweit ich weiß. Quasi jetzt die nächste Stufe nimmt nach der Sensation diesen Winter schon. Weil du gerade meintest mit Frida Karlsson und wenn der ihr Heimtrainer bleibt und wie er sie weiter trainiert, nochmal der Sprung zurück zum Biathlon und zu Sverre Olsby-Reuseland. Marte Olsby-Reuseland, seine Frau, wohnt ja jetzt auch in Deutschland. Wie funktioniert denn das eigentlich, habe ich mich gefragt.
Oder was soll jetzt wie nicht mehr funktionieren?
Also ich weiß nicht, in irgendeiner Form, weil es ja vielleicht doch auch für Teamwettbewerb ist, braucht es eine gewisse Integration in die Mannschaft, die ganze Abstimmung. Gut, Reiserei ist eh immer so eine Individualsache, wissen wir, aber die ganze Infrastruktur des Verbandes, für den du antrittst und so, ist ja dann so weit weg, etc. Ist das nicht kompliziert?
Ja klar, aber ich denke, wenn du in Norwegen, in Tromsø oben wohnst, oder in Oslo, da setzt man sich auch eher ins Flugzeug. Also ob man jetzt dann von München nach Oslo fliegt oder von Tromsø, da wird das jetzt nicht so den großen Unterschied machen. Und ich denke, sie wird für die Marte, wird das auch vielleicht auch ein interessanter Step gewesen sein, wenn sie jetzt dann auch mit den Deutschen vielleicht ab und zu mittrainieren kann. Und klar, eine Trainingsgruppe daheim macht schon viel aus, aber es gibt viele, die trainieren komplett alleine und dann kann man schon, also für mich wäre es jetzt rein theoretisch auch möglich, im Ausland zu wohnen. Man muss sich halt einen Kraftraum suchen oder halt sich dann daheim einen zusammenstellen, aber Rollern und Joggen und Krafttraining kann man überall machen. Und Skispringen sind wir meistens nur auf dem Lehrgang, deswegen, wenn man in der Nähe von dem Flughafen wohnt, dann wäre das schon möglich.
Also ab nach Monaco mit dir, Finzi.
Klar, so wie die ganzen Radfahrer.
Radfahrer?
Ja, da wohnen extrem viele in Monaco. Ja.
Ich weiß nur halt eben von den Formel-1-Fahrern, dass da gefühlt fast alle in Monaco.
Ja, die auch, aber es ist eher aus Steuergründen, glaube ich.
Ja, ich wollte auch gerade sagen. Und Moritz, man muss natürlich auch noch dazu ergänzen, Marthe Ulsby-Reuseland hat, sobald ich weiß, in den letzten Jahren eh schon ziemlich viel alleine und individuell trainiert. Also gar nicht mit dem Team, was ja mehrheitlich in Oslo trainiert, Tiril Eckhoff oder Ingrid Landmark-Tandrevold. Also sie hat eh schon relativ ihr eigenes Ding gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass es so ein großes Problem sein würde.
Werden wir
sehen.
Werden wir dann sehen. Die Frage ist natürlich, wie die, also weil er ja ihr Mann Sverre Ulsby-Reuseland sie auch mit aufgebaut hat, ob es da jetzt Interessenskonflikte gibt. Das könnte natürlich spannend werden. Könnte man so einen schönen Krimi mit vielen Intrigen zu schreiben.
Ja, hat schon.
Aber den schreibt der Winter für uns dann.
Ja, klar, aber ich glaube, die Marthe Ulsby-Reuseland, die braucht sich nicht verstecken. Ich glaube, nee. Da werden die Deutschen sich eher, wird das Abschauen eher einseitig sein. Ich glaube, da profitieren die Deutschen mehr davon, wie das die Marthe davon profitiert.
Wahrscheinlich schon. Eine auch prominente Neuverpflichtung gab es noch beim Ski Alpin bei den Frauen mit Andreas Purlacher. Muss man eigentlich nur sagen, hat das österreichische Herrenteam gemacht. Punkt. Das reicht eigentlich als Statement auch, oder? Für die Prominenz dieser Besetzung.
Ja, im Endeffekt ist es ähnlich wie Michael Doleschal, nur dass bei ihm die Erfolge ausblieben sind letzte Saison. Von der Skisportnation Österreich, Herrentrainer in Österreich, ist ja eigentlich das Höchste, was man erreichen kann als Ski-Alpin-Trainer. Und dann nach Deutschland zu wechseln, klar ist.
Du machst dir keine Freude in der Schweiz gerade.
Ja, aber ist ja einfach so. Und deswegen finde ich es ein krasser Schritt und mich freut es, dass der DSV so einen bekommt. Wird sicher gut tun. Und was ich mir einfach denke, wenn man so die ganzen neuen Trainer aus dem Ausland sieht, da denke ich mir, boah, hat der DSV jetzt mehr Geld dieses Jahr oder was ist da passiert, dass die so investieren?
Ja, also.
Da solange die Zentralvermarktung noch nicht da ist, können sie sich noch leisten.
Oh, da sind wir schon beim nächsten Thema. Aber dazu kommen wir gleich. Aber zum Thema Geld vom DSV, weil wir haben vorhin ein bisschen von Sportförderung und so weiter. Wie ist das eigentlich? Was kriegt der Verband als Ganzer im Vergleich zu individual, also zu Einzelsportlern wie die jetzt als Goldmedaillengewinnern? Spielst du jetzt zum Beispiel dem Skiverband durch deine Olympialeistung ein?
Ja, das wäre für mich auch sehr interessant. Ich kann das jetzt nicht genau sagen.
Aber es ist ja schon auch daran gebunden, oder?
Was ja, der ja, ganze klar. Verband kriegt. Die ganze Förderung hängt von Olympia ab und das ist sehr, sehr kompliziert. Da kommt ein Teil vom Staat, dann gibt es diese Potas-Leistungssportreform, seitdem läuft das nochmal alles anders. Da werden die Sportarten dann, je nachdem, wie sie abgeschnitten haben bei den Spielen, gerankt und dann kriegt man über 4 Jahre wieder Geld vom Staat und ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Da müsste ich mich nochmal genau einlesen. Müssen wir mal einen Experten einladen, der uns genau sagen kann, was der DSV durch mich verdient hat letztes Jahr.
Machen wir so eine richtige Nerd-Folge.
Ja.
Deutscher Skiverband in Zahlen.
Ja.
Du hast ein, das ist wahrscheinlich das größte Thema, das den Wintersport gerade beschäftigt, außer vielleicht die Biathlon-Fraktion, die sich entspannt zurücklehnt und vielleicht leicht argwöhnisch zuschaut. Es war ein FIS-Kongress in Mailand und da hat's gut gescheppert, würde ich jetzt mal sagen. Coco, was hast du mitbekommen?
Ich habe mitbekommen, dass Johann Eliasch beim FIS-Kongress für weitere 4 Jahre gewählt worden ist. Und das ist ja doch irgendwie ein ziemliches Drama war oder eine ziemliche Spaltung in der FIS ausgelöst hat. Die FIS umfasst ja, ich habe es gelesen, 137 nationale Verbände. 126 davon waren stimmberechtigt, 70 haben für ihn gestimmt und 56 davon haben ihre Ablehnung eben durch eine Enthaltung ausgedrückt. Der DSV hat anscheinend sogar den Raum verlassen, um somit eben seinen Protest auszudrücken. Aber es gab natürlich auch keinen Gegenkandidaten.
Genau, das ist das große Thema. Also weil das habe ich mich dann noch gefragt, wir dröseln vielleicht, was da genau passiert ist, gleich nochmal auf, aber als ich das so gehört habe, okay, wo kommt die Aufregung her? Man hätte ja auch einen Gegenkandidaten aufstellen können. Und nach meinem Verständnis, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist es, war es so, die anderen Verbände hätten bis zum 31. März einen Gegenkandidaten aufstellen können. Man hat aber wohl irgendwie, war die Stimmung so, dass man sagt, okay, ja, der ist jetzt noch kein Jahr im Amt, wir wollen auch erstmal sehen, was der so bringt. Und mit den Ideen, mit denen er viele vor den Kopf gestoßen hat und wie er die konkret umsetzen möchte, ist er erst nach der Deadline für die Bestimmung eines Gegenkandidaten wohl ums Eck gekommen, der Herr Elias. Und darum gab es wohl keinen Gegenkandidaten, was ich trotzdem aber komisch finde. Ich meine, man kann ja so oder so, vielleicht gibt es irgendwen, den man aufstellen kann, weiß ich nicht. Und dann war diese Wahl, und das Problem bei der Wahl war, dass es nur eine Abstimmungsmöglichkeit gab. Also man konnte nur mit Ja für Johann Elias stimmen. Und dann gab es ganz viel hin und her. Und im Endeffekt haben dann die großen Verbände, also sprich Österreich, Schweiz, Deutschland, die Skandinavier, während der laufenden Wahl den Raum verlassen, um so quasi ihre Ablehnung auszudrücken, und haben auch angekündigt im Nachhinein, dass sie noch prüfen, ob sie dagegen klagen, gegen diese Wahl, weil laut der Einschätzung der Rechtsexperten, die zum Beispiel der Deutsche Skiverband befragt hat, diese Wahl so auch nicht mit dem Schweizer Vereinsrecht, was wichtig ist, weil die FIS in der Schweiz sitzt, vereinbar ist und dementsprechend anfechtbar wäre. Die Frage ist natürlich, was würde dann passieren? Würde man dann einen Gegenkandidaten finden? Würde sich zum Beispiel Urs Lehmann nochmal aufstellen oder so? Aber da habe ich jetzt danach dann auch nichts mehr gehört. Aber großer Eklat, und generell, also glaube ich, kann man schon festhalten, dass nach allem, was man aus mehreren Quellen mitbekommt, dass das definitiv, also als Wahl, schon ein bisschen ein Witz ist, weil dann auch so Vorschläge von der Wahlleitung kamen wie, ja, wer nicht mit Ja stimmen möchte, kann sich ja, oder nee, wer nicht sehen möchte, wie, aber die Wahl war auch nicht geheim, es gab wohl so Tablets oder so an den Plätzen, aber die waren super eng beieinander, und wer nicht will, dass man ihm zuschaut, wie er da drauf tippt, kann ja da hinten in die Ecke, wo auch noch so Einzeltische stehen, gehen, womit man sich aber natürlich auch wieder als potenzieller Querulant quasi outet. Also alles irgendwie vogelwild. Und was ich interessant und auch ein bisschen gruselig finde, ist, dass wir ein bisschen was sehen, wie zum Beispiel in der FIFA auch, dass viele große Verbände so ihre Probleme mit der Führung ihres Weltverbands haben und das auch ausdrücken. Und Johann Elias ist jetzt in dem Fall schon nach einem Jahr bei der FIFA, schon seit vielen Jahren, Infantino, die sich ihre Macht sichern über die kleinen und Kleinstverbände. Zum Beispiel ging jetzt noch durch bei diesem FIS-Kongress, dass als Vollmitglieder die Skiverbände von Thailand und Saudi-Arabien aufgenommen werden. Also nichts pauschal gegen diese Länder, aber Skifahren. Ist alles sehr kurios. Finzi, wie hast du das Ganze beobachtet?
Ja, es hört sich einfach alles an wie ein riesengroßer Witz, muss man sagen. Einfach die, wie es alles abgelaufen ist. Im Endeffekt muss ich sagen, generell die Punkte, für die Elias steht, von Anfang an fand ich eigentlich gut, und muss ich auch sagen, war eigentlich genauso wie oder ähnlich wie ich denke. Aber wenn man das jetzt so mitbekommt, wie das alles abläuft, das macht schon einen sehr, sehr komischen Eindruck. Aber speziell jetzt eben das mit der Abstimmung, das, ja, da macht man sich irgendwie lächerlich. Das ist kein, für mich keine richtige Abstimmung, und generell, wenn die, also klar, für die großen Verbände wäre das Thema Zentralvermarktung, für das der Elias steht, und er würde gerne wie im Biathlon die TV-Rechte zentral vermarkten, auch bei der FIS, wie das die EU macht. Und dann würden halt.
Die EU.
Wie EU. IBU. Da war ja was. Genau, er würde das gern auch so machen, aber dann wird halt die Haupteinnahmequelle zum Beispiel vom DSV, ÖSV wegfallen, und wäre halt Katastrophe für die Verbände. Da ist natürlich verständlich, dass die sich aufregen, aber die Art und Weise, wie es passiert, das ist, glaube ich, eher das noch größere Problem.
Ja, ich frage mich vor allem bei dieser Wahl, also diese Wahl so technisch aufzusetzen quasi, dass ich nur diese Möglichkeit habe, für mit Ja zu stimmen, das kann ja nur von jemandem kommen, der irgendwie Angst hat, dass öffentlich wird, dass er halt keine Zustimmung hat. Was ich ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn ich Präsident von so einem Verband bin, dann sollte ich A, mit Kritik auch umgehen können, finde ich. Und B, wenn ich mich bemühe, einen guten Job zu machen, dann also sollte ich ja auch, weiß ich nicht, keine Angst davor haben, dass dann da auch im Zettel steht, ah, ich bin halt nicht mit 90% gewählt worden, sondern mit, weiß ich nicht, 70. Jetzt, offiziell ist er jetzt mit 100% gewählt, weil alle, die noch da waren, mit Ja gestimmt haben. Wenn man es zusammennimmt, mit 56%, also gerade so. Und das ist natürlich schon krass, weil wenn du siehst, dass quasi fast der halbe, fast die Hälfte der Verbände quasi nicht mehr für einen Präsidenten ist, das ist natürlich schon auch ein Statement. Nach einem Jahr Amtszeit.
Aber, also, er weiß es ja, dass er nicht gerade bei allen auf große Beliebtheit gestoßen ist. Nur das scheint ihn ja nicht weiter zu beeindrucken. Ich meine, er hat ja auch nach seiner Wiederwahl gesagt, Wandel ist nie einfach. Und seine aktuellen Pläne stoßen ja auch immer wieder auf großes Kopfschütteln. Sei es, was ich jetzt neulich beispielsweise gelesen habe, die Idee einer neuen Kombination, wo in Zukunft Abfahrt und Super-G zusammengeführt werden sollen und der Riesenslalom und der Slalom. Aber eben nicht durch ein Rennen, sondern durch die Zusammenführung von zwei getrennt gewerteten Disziplinen. Also er hat natürlich schon auch einige Ideen, die halt bei vielen Verbänden jetzt nicht unbedingt auf großen Anklang stoßen. Aber insgesamt hapert es da ja wohl eher am Umgang oder auch der Kommunikation mit den nationalen Verbänden.
Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem, was die Verbände wirklich haben, weil ich glaube, viele, wie du auch sagst, so geht's ja vielen und er hat ja auch viel, viel Zustimmung gefunden erstmal letztes Jahr. Und ich meine, er kam als Außenseiter. Die FIS hatte vorher seit Bestehen immer einen Schweizer Präsidenten. Urs Lehmann ist angetreten, ein super erfahrener Mensch im Skizirkus, Chef des Schweizer Verbandes, eines der wichtigsten. Und also das zeigt ja, er hat wahnsinnig Zustimmung gehabt und nach wie vor meine ich schon, so was man hört, liest, mitbekommt aus der Szene, dass für die Ideen prinzipiell schon Verständnis und Offenheit da ist. Es geht, glaube ich, wie du vorhin auch schon meintest, eher darum, wie er sie durchsetzen möchte. Also ich finde auch, keine Ahnung, ob ihm das jetzt Ideen für neue Kombinationsformate so gefallen oder nicht, kann man ja diskutieren. Ich glaube, das Problem ist, dass irgendwie Elias die Sachen halt durchdrücken will und es wird so ein bisschen gespiegelt von den Nationalverbänden, ja, dass der will halt quasi diesen Verband so führen, wie er seine Unternehmen geführt hat, was natürlich nicht funktionieren kann. Und dann wurden natürlich die Gemüter sind hoch, es wird teilweise vom Donald Trump der FIS gesprochen und von Enteignung eben zum Thema Zentralvermarktung. Also die Stimmung ist auf jeden Fall aufgeladen und wir können nur gucken, ob es vielleicht tatsächlich dazu kommt, dass die großen Verbände rund um den Deutschen Skiverband vielleicht auch diese Wahl tatsächlich noch anfechten und was dann passiert.
Ja, weiß man noch nicht. Ich glaube, da warten wir mal ab und ich denke, er hat auf jeden Fall was daraus gelernt, der Elias. Ich glaube, dass er sicher da ein bisschen auch auf die Verbände zugehen wird. Ja. Wenn er seinen Job behalten will, weil im Endeffekt, wenn die ganzen großen Verbände sich gegen ihn wenden, dann ist es auch vorbei. Also.
Ja. Aber eins kann man, glaube ich, festhalten und das glaube ich auch nicht zu hart, aber dass seine großen Sprüche und Bemühungen, in Anführungszeichen, was er meinte, die FIS wird der erste klimapositive Weltverband und so weiter, das sieht alles bisher leider echt nur nach Heuchelei aus. Das ist sehr windig, wie er sich das vorstellt. Irgendwie, na, man spricht ja viel von Greenwashing heutzutage. Aber nochmal kurz zu dieser Zentralvermarktung, weil vielleicht, ich glaube, das ist nicht allen so klar, was das für einen Unterschied machen kann oder generell, wie das funktioniert. Also, soweit ich weiß, bisher mit jeder Weltcup, der über die FIS läuft, aus den 4, 5 Sportarten, das ist ja noch mehr mit Snowboard etc., kein Disrespect an der Stelle, dass jedes Event einzeln quasi über den Nationalverband vergeben wird an zum Beispiel eine Produktionsfirma oder einen Fernsehsender, der quasi die Fernsehsendungen produziert und dafür Summe X an den Verband zahlt. Und dann gibt es noch Anteile wahrscheinlich an die ausrichtende Ortsgemeinde oder was weiß ich, oder?
Ja, die Firma eigentlich, also für die meisten Weltcups und so, ist eigentlich Infront, heißt das, die Firma zuständig. Und ich glaube, die wären mit einer Zentralvermarktung auch übrig dann. Also da wäre es für die auch vorbei. Und ja, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das System funktioniert, aber so wie du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, schon relativ nah dran. Auf jeden Fall ist es halt einfach die Haupteinnahmequelle der Verbände.
Und ich muss sagen, und das hört man ja schon auch aus den Verbänden, dass prinzipiell das Verständnis dafür schon da ist, dass vielleicht keine schlechte Idee ist, Zentralvermarktung oder gar nicht nur nicht nur die Vermarktung, sondern vielleicht auch die Produktion. Also als jemand, der im Sportfernsehen arbeitet, ist ja so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich schaue Bundesliga auf Fußball-Bundesliga auf Sender XY oder Sender YZ, ist eigentlich vollkommen egal, weil nicht dieser Sender selber da mit all seinen 20 Kameras steht und das Bild mischt und die Slow-Motions macht und so, sondern das macht eine Produktionsfirma, die der DFL quasi gehört, und die verdienen dann, da kommt das Thema TV-Gelder her, damit einfach, weil sie dieses Monopol sich quasi selber schaffen können, dadurch, dass ihnen die Liga gehört quasi, verkaufen dann das Bild, was sie produzieren. Und da gibt es auch ganz krasse Regeln, zum Beispiel, wo wir es jetzt Formel 1 hatten, falls wer von euch Formel 1 guckt, da sieht man es immer, wenn da Sky, die das übertragen, was Eigenes machen wollen, dann dürfen die das immer nur in so einem kleinen Fenster unten, weil dann spricht man vom World Feed, weil dann halt derjenige Verband, Liga, was auch immer, Formelserie halt sicherstellen möchte, dass überall die gleichen qualitativ gleichbleibenden Fernsehbilder laufen, die man dann dementsprechend auch verkaufen kann. Bei der IBU ist es, glaube ich, was die Produktion angeht, nicht so weit, nochmal zum Biathlon zu kommen, aber auch die Zentralvermarktung. Und dann läuft es ja eigentlich so, man findet, wenn man so sich leicht einrechnen möchte, ist es sehr schwer, irgendwas zum Thema TV-Gelder und Biathlon zu finden. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, Coco. Aber es muss ja eigentlich so, es muss ja eigentlich so laufen, die IBU vermarktet es zentral und zahlt Anteile an die Nationalverbände aus, oder?
Ja, genau. Und deswegen, oder mit ein Grund ist deswegen, dass es so viele Nationen in der IBU gibt. Bei der Biathlon-WM, bei Olympia, da gibt es ja zum Teil 20 Staffeln. Und das liegt halt einfach daran, dass die IBU das Geld halt einfach noch, was heißt gerechter, aber die verteilt einfach an die kleinen Nationen mehr Geld, wie es jetzt die FIS tut. Und ja, deswegen gibt es halt da auch eine Staffel aus Griechenland zum Teil.
Ja.
Weil die halt einfach auch Fördergelder bekommen. Und das wäre halt dann auch der Vorteil im Prinzip, wenn die FIS die Zentralvermarktung machen würde, dann deswegen kriegt er Johann Elias ja auch immer die Zustimmung von den kleinen Verbänden, weil mit der Zentralvermarktung könnte er halt den kleinen Ländern Geld geben, die unterstützen, dass die halt einfach mehr Förderung haben. Ist ja logisch. Aber wenn halt die großen Verbände dann von der Existenz bedroht sind, dann ist ja auch nichts in der Sache.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt unbedingt alle von der Existenz bedroht werden, aber es ist natürlich klar, dass es zum Beispiel, also nimm den Vergleich innerhalb der Fischsportarten, zum Beispiel Finnland und Österreich. Finnland hat, was Fischsportarten angeht, wenn es gut läuft, ein Slalom und einmal nordisch Lahti. Also erstmal nur zwei Veranstaltungen, und ist auch beides nicht so die Riesenbretter im Kalender, würde ich jetzt mal behaupten, was große Reichweiten angeht. Wohingegen halt der ÖSV halt allein Kitzbühel und Schladming schlägt das halt wahrscheinlich um absolute Welten. Und dementsprechend ist da natürlich ganz, ganz viel Kohle dahinter. Ist ja in Österreich auch so, der ORF hat zwei große Produktionen im Jahr. Und das ist Kitzbühel und das ist der Wiener Opernball. So. Und da ist verrückt, was da abgeht. Was natürlich auch so mit das Größte ist, was wir in diesen Sportarten an TV-Produktionen haben. Und natürlich würden die wahnsinnig viel einstecken müssen, wenn man das anteilig macht und zentral vermarktet. Es ist ein komplexes Thema auf jeden Fall.
Definitiv. Wenn wir jetzt schon bei diesem FIS-Kongress Mitte Mai waren, es ist ja noch was anderes entschieden worden. Und zwar, dass im Skilanglauf Frauen und Herren zukünftig bei allen Rennen im Weltcup, bei Junioren- und U23-WMs und auch bei den Olympischen Jugendspielen die gleichen Distanzen zurücklegen sollen. Mit dem Ziel, dass man eben die Gleichstellung der Geschlechter auch hier sich da anpasst. So wird eben in Zukunft das kürzeste Distanzrennen 10 Kilometer sein, der Skiathlon wird 20 Kilometer sein. Und für Damen und Herren wird eben das längste Rennen 50 Kilometer sein. Und da wollte ich euch mal fragen, Was ist denn eure persönliche Meinung dazu?
Ah, Finzi, du warst, ja, also,
ja, Moritz, also, mittlerweile?
Ich bin der einzige Nicht-Ausdauersportler hier, also mich braucht er nicht.
Ja, mein Gott, das geht ja um die persönliche Meinung und da kannst du ja eigentlich auch eine haben, auch wenn.
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich halt nicht einschätzen kann, was das körperlich für die Frauen, die bisher kürzere Distanzen gelaufen sind, bedeutet und dadurch vielleicht auch dahingehend, wie das dann ausschaut, wenn die längere Distanzen laufen. Drum vielleicht erstmal du mit einer Experten einschätzen.
Also, es geht ja um meine persönliche Meinung und ja. Ich finde es gut, dass jetzt alle 10 und 20, also Einzelstart und auch Skiathlon, dass da das einheitlich ist. Beim 50er weiß ich nicht. Wird man sehen, aber die Art und Weise, wie die Rennen taktisch angegangen werden bei den Frauen und bei den Männern, ist doch sehr unterschiedlich. Bei den Frauen wird dann doch war natürlich, weiß man jetzt nicht, wie es wird ohne Therese Johaug. Da wurde eigentlich, Therese Johaug rennt vorne weg beim 30er und alle müssen versuchen, hinterher zu kommen. Und aber auch ohne sie, denke ich, wird es immer noch so sein, dass da ziemlich offensiv angegangen wird und dass da nicht viel taktiert wird. Und deswegen wird es halt wahrscheinlich von der Geschwindigkeit gar nicht so viel Unterschied machen, dann 50 Kilometer. Es wird halt nur noch mehr Opfer dann geben. Man sieht es ja beim so ein 30 Kilometer Rennen, jeder will natürlich dranbleiben und versucht es und irgendwann kann man einfach nicht mehr mithalten und geht dann halt, geht ein und ich glaube, also ich fände es besser, wenn es nur 30 Kilometer wären und auch, dass die Männer eher 30 Kilometer laufen. Aber ganz schwieriges Thema. Ich finde, so ein Holmenkollenrennen, 50 und 30, wieso sollte man das ändern? Also es gehört einfach so dazu. Ob sich das jetzt so viele anschauen bei uns in Deutschland, sei mal dahingestellt, aber der 50er in Oslo oder auch bei der WM, bei Olympia, der gehört einfach dazu. Das ist die Königsdisziplin im Langlauf. Kann man sich darüber streiten, ob es jetzt Skiathlon ist oder der 50er, aber ich denke, von der Prestige her ist der 50er bei Olympia, bei der Weltmeisterschaft einfach das Größte.
Aber nochmal Rückfrage zum Thema, warum sollte man das ändern? Coco, du meinst jetzt wegen Gleichstellung. Ist das Argument? Weil ich verstehe es noch nicht ganz, weil hat es zwingend was mit Gleichstellung zu tun?
Das ist wirklich das Argument. Ich kann dir auch mal die Mitteilung der FIS vorlesen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Die gesagt haben, das Hauptargument, das für gleiche Distanzen sprach, war, dass es keine Frage sein sollte, ob Frauen in der Lage sind, die gleichen Distanzen wie Männer zu laufen, da sie bereits bewiesen haben, dass sie dazu körperlich in der Lage sind. Das Hauptargument dagegen war die Zeit, die Frauen benötigen, um dieselbe Strecke wie die Männer zurückzulegen und die effektive Fernsehzeit.
Ja, stimmt, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, ich war jetzt erstmal vorsichtig, weil ich halt auch mir nicht sicher war und natürlich auch nicht so viele Daten kenne und so weiter, wie ihr vielleicht, was das dann bedeutet. Aber das Thema Fernsehzeit und Länge der Rennen ist wieder ein Argument, wo ich mir denke, ist das so eine smarte Idee? Weil gerade in Deutschland zum Beispiel sind wir bei dem Thema, wie viel Sendezeit kriegt Langlauf? Vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen mehr, weil halt durch diese Olympiasensation und so könnte man sich vielleicht schon vorstellen, weiß man nicht. Aber das kann natürlich dazu führen, dass es auch einfach bei wenig TV-Zeit oder in Ländern, wo es viel TV-Zeit kriegt, noch weniger bekommt, wenn die Rennen einfach zu lang sind und sich das an so einem vollgepackten Wintersportwochenende halt mit anderen Sachen überschneidet. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, wie so oft es eh schon ist, so ein halbes Rennen irgendwie zu sehen. Und dann kann ich mir 2 Stunden später mit viel Glück nochmal eine Zusammenfassung angucken oder so.
Ja, das verstehe ich natürlich. Und ich verstehe auch, dass sie sagen, man sollte für beide die gleichen Fernsehzeiten haben, für beide Geschlechter, sehr logisch. Aber ich finde generell, sollte man einfach die Langdistanzrennen, das ist manchmal einfach zu viel. Also nicht das Rennen an sich, sondern die Anzahl. Das sind 2, 3 Highlights übers Jahr, aber zum Teil war es ja so, dass wenn eine WM war und dann direkt danach in Oslo der 50er, dann haben die, ich weiß nicht mehr, wie viele Hunderte, dabei Schunow hat da zum Teil in einer Woche, weiß nicht mehr wie viel, aber über 100 Rennkilometer einfach gemacht. Und das dann irgendwann, denke ich mir, okay, ja, das ist dann zu viel. So vereinzelt als Highlights, Aber wenn es dann zu viel wird, meiner Meinung nach sollte man es eher begrenzen.
Ich sehe das auch eigentlich ziemlich ähnlich wie der Finzi. Also ich denke mir auch, mit der kürzesten Distanz von 10 Kilometer finde ich eigentlich super cool, weil es auch gerade bei den Herren wieder spannender macht, weil das Feld auch wieder näher zusammenrückt. Startnummern werden vielleicht bei schlechten Bedingungen nicht mehr so die große Rolle spielen. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, werden jetzt Sprinter auch wieder eher um den Sieg mitlaufen? Beim Skiathlon finde ich sowieso cool, weil Skiathlon macht eh super viel Spaß zum Anschauen und der 30er bei den Herren ist ja doch auch wirklich immer lang. Aber wie gesagt, aber Skiathlon bei den Herren ist ja 30 Kilometer.
Ach so, ja.
Genau, war. Aber bei den 50 Kilometern als längstes Rennen frage ich mich halt auch, wie der Finzi gesagt hat, wenn die Herren bei schlechten Bedingungen schon 2,5, 3 Stunden unterwegs sind, wie lange werden halt dann die Damen brauchen?
Aber dann, ich bin auch Finzi, du bist doch großer Radsportfreund, da müsste dir das doch, doch genau dein Ding sein. Wenn man dann sowas hat wie das Engadin, was man letztes Jahr mit dem Programm hatte, so, das ist ja im Endeffekt wie so eine Tour-Etappe eigentlich, oder?
Ja, hatte wirklich ein bisschen was davon bei der Tour de Ski, die Engadin-Etappe. Und klar, so kann man es auch aufziehen, aber ich denke, kann man nicht direkt übertragen vom Radsport auf
die Langlauf. Das ist wahrscheinlich noch ein kleines Klientel, das sehen möchte.
Ja, das sind dann nicht mehr viele übrig.
Ja, was mir noch einfällt zu diesem FIS-Kongress, eine Sache, die entschieden wurde, zum Thema nur eine Wahlmöglichkeit. Oberstdorf hat die Skiflug-WM 2026 bekommen. Im Gegensatz zu Garmisch-Partenkirchen, die nicht die alpine Ski-WM 2025 bekommen haben. Coco, bist du sehr traurig?
Ja, schon. Aber ich habe es mir leider, irgendwie ein bisschen gedacht, weil ich glaube, Kaumontana hat es ja bekommen. Die haben sich jetzt auch zum zweiten Mal beworben wie Garmisch. Und wenn man sich natürlich auch die Bilder und was war das, diesen Trailer, den glaube jeder einreichen musste, das war ja schon auch echt cool gemacht, was die da gemacht haben.
Deswegen, da hat Garmisch ein bisschen abgelost, ohne diese absolut. Bewerbung was Böses zu tun, aber der absolut. Film war im Vergleich zu den anderen
nicht so geil.
Ein bisschen hinterhergehängt.
Ja, voll.
Ja, und ich fand es dann erstaunlich oder ganz ehrlich, ich bin fast ein bisschen erschrocken, wie wenig Stimmen Garmisch bekommen hat.
Das habe ich dann gar nicht mehr gesehen.
Also ich weiß nicht mehr, es waren glaube ich irgendwie nur 2 oder eine Stimme oder so. Also
das
ich waren weiß
relativ
nicht mehr.
Wenig.
Ja.
Ja, schade natürlich. Was mir nicht ganz klar war, wenn ich mir diese Bewerbung angeschaut habe, weil es von garmischer Seite immer hieß, ja, das ist auch so schade, weil Iris wäre die nachhaltigste Bewerbung gewesen. Mhm. Wo ich mir nicht so ganz, aber es wurde nie erklärt, warum. Weiß das wer von euch? Weil ich mir dachte, so, ja, die andere, also da war keine Bewerbung dabei, wo es, weiß ich nicht, wo es kein, siehe Peking zum Beispiel, kein Skigebiet gibt und man stammt da wieder irgendwas aus dem Boden. Aber interessant, ja auch zum Thema Johann Eliasch und die Stimmung rund um ihn. Der hat ja offensichtlich die Bewerbung aus Andorra unterstützt. In dem ersten Bewerbungsvideo für Soldeo in Andorra war er ja mit drin, lustigerweise. Wobei man dazu sagen muss, da war er noch nicht FIS-Präsident, das war kurz vorher. Die haben es nicht bekommen, sondern Kaumontana. Aber von diesem Film ausgehend hätte ich mir gedacht, boah, das so Narvik, das sieht schon sehr schick aus auch.
Ja, mit dem Fjord im Hintergrund. Das war schon sehr nice.
Norwegen ist natürlich schön, einfach auch. Aber ja, glaubst du, da bewirbt man sich jetzt nochmal in Garmisch? Ich weiß es gar nicht.
Was wäre denn der nächstmögliche Zeitpunkt? 2029?
Weiß ich auch nicht. Stand schon
noch gar nicht. Ja.
Doch, 2029.
Gibt es bis dahin noch Schnee in Garmisch-Partenkirchen? Nein, will jetzt auch nicht.
2027 wurde jetzt vergeben. Ist ja Falun für die nordischen Sportarten.
Ja.
Also müsste es nächste 29 sein. Wird es wieder Lahti.
Lahti.
Wird es wahrscheinlich auch keinen Gegenbewerber geben.
Ja, das ist auch komplett verstummt, oder? Weil es ja kurzzeitig die Stimmen gab, jetzt hier, wo wir in Oberstdorf sitzen, dass man vielleicht drüber nachdenkt, wegen dieser pandemie-geplagten WM. Ironically hat man ja sich nicht beworben, nochmal aus Rücksicht auf Garmisch, oder? Weil 2 deutsche Bewerbungen und so weiter will man nicht konkurrieren.
Ja, das war die offizielle Aussage, aber ich glaube nicht, dass das dann jetzt noch ein großes Thema war. Wäre schön, aber wird dann früher oder später schon noch kommen. Jetzt sollen sie erstmal die Schanzen in Oberstdorf wieder reparieren. Das wäre schon mal der erste Step.
Nächstes Thema. Was kannst du dazu erzählen? Was ist jetzt, weil irgendwie, es kommt mir so ein bisschen merkwürdig vor und das vielleicht auch, ja, weil hier halt doch auch vielleicht das öffentliche Interesse in Form von meiner Gilde Presse auch sehr eingeschränkt ist. Oberstdorf, ich habe das Gefühl, aber man kriegt öffentlich nach wie vor nicht so wirklich mit. Was ist da jetzt, also auch gar nicht, muss man ja gar nicht direkt in Schuldzuweisungen übergehen, aber was ist da jetzt genau kaputt und warum hat man es nicht schon lange reparieren können? Was ist das Problem? Um was wird noch gestritten? Ich habe das Gefühl, das wird furchtbar, furchtbar nach außen kommuniziert. Und die Berichterstattung, die ich so gesehen habe, kam mir auch ein bisschen merkwürdig vor.
Was, ja, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Also ich glaube, wer wirklich schuld ist, ist noch nicht ganz klar.
Aber sind es nur die Matten kaputt oder ist der Biechel, auch also der Aufschwunghügel, auch kaputt?
In erster Linie ist der Unterboden kaputt. Die Matten waren nicht kaputt, aber die Matten waren von schlechter Qualität und wahrscheinlich wurde wegen den Matten der Unterboden beschädigt über den Winter.
Wie kann das denn sein?
Weil das waren ganz neue Matten und die waren eben dünner wie sonst. Da hat halt der Hersteller gespart und hat halt neue Matten rausgebracht. Und in Kombination mit dem Unterboden, der wohl auch nicht ganz perfekt war, wurden dann quasi Wellen im Auslauf entdeckt. Man hat ja nicht unter die Matten schauen können erstmal. Man hat nur gesehen, okay, es ist sehr wellig, der Aufsprung. Und dann hat man sich noch gar nicht so viel gedacht. Und dann nach dem Winter von der WM hat man dann gesehen, okay, keine Chance. Das ist so wellig, man kann nicht mehr springen. Man schaut jetzt mal unten drunter und dann hat man gesehen, okay, Vollkatastrophe. Komplett kaputt. Alles weg und dann stand es erstmal da. Man kann ja nicht einfach, also wäre das Schönste gewesen, hat man einfach gleich gesagt, okay, man repariert es, geht in Vorleistung, wer auch immer. DSV oder die Gemeinde oder ich weiß nicht wer.
Aber da liegt dann wahrscheinlich auch der Streit, oder wenn halt die am Bau beteiligten Firmen da irgendwas vielleicht auch versemmelt haben, dann stehen die ja vielleicht auch in der Bringschuld, das zu reparieren.
Ganz genau. Und
da wird wahrscheinlich gestritten dann, oder?
Klar, und es will ja niemand freiwillig zahlen, logisch. Aber jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass jemand, ich weiß nicht aktuell, wie wer jetzt was zahlt, kann ich nicht sagen. Aber jetzt geht auf jeden Fall was voran und bis zum Sommer Grand Prix spätestens soll es fertig sein.
Ja, besser wär's. Also sonst wird's schwierig.
Ja, nee, bis dahin bin ich zuversichtlich.
Okay.
Aber wo springt denn ihr jetzt dann in nächster Zeit? Ich meine, ihr wart in Schweden, aber es ist auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, wir waren jetzt noch in Garmisch, Garmisch geht ja auch nicht, wegen dem G7-Gipfel hat man frisch gelegten Rollrasen, wo man letztes Jahr, glaube ich, anpflanzt hat oder vor 2 Jahren, hat man jetzt wieder weggemacht wegen G7-Gipfel.
Was? Weil der woanders gebraucht wird.
Da kommen wohl Gefängnisse drauf.
Gefängnisse?
Du, Moritz, in Garmisch geht die Post ab momentan. Ich bin gestern aus München gekommen, ich war 3 Minuten hier in Garmisch, habe ich schon allein 15 Polizeiautos gesehen. Die tun ja die ganzen Gullideckel alle versiegeln. Es ist wirklich die Hölle, was momentan hier in Garmisch abgeht. Du kannst auch abends nach dem Furt gehen nicht mal mit dem Radl heimfahren, weil da kannst du dir sicher sein, dass dich die Polizei anhält.
Na gut, das ist in Oberstdorf auch ohne G7-Gipfel immer der Fall, aber
ja, okay.
das ist ein anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall, wir sind in Innsbruck und Stams gesprungen und jetzt fahren wir nach Planica. Also wir springen eher auf dem Lehrgang gerade. Zu Hause geht nicht, aber das haben wir ja schon fast gewohnt über die letzten Jahre.
Wie soll es das werden mit der Sprungform? Hä?
Ja, wird schwierig.
Nein, wird schon, oder?
Das läuft schon.
Denke ich doch auch. Aber das mit dem G7, wann geht es los? Das fasziniert mich schon auch.
Nächste Woche.
Nächstes
Wochenende kommen sie alle.
Und wie weit ist Elmau weg von Garmisch?
Nicht weit.
Okay.
Du musst überlegen, wenn du aus Garmisch rausfährst.
Ich fahre immer nur durch Garmisch durch. Ich bin da nicht so oft.
Nee, schade.
Ja.
Nee, wirklich nicht weit. Viertelstunde mit dem Auto.
Okay. Also, alles Sperrgebiet. Kommst du dann überhaupt noch rein und raus, wenn du nach München musst?
Das Ding ist, nächste Woche muss ich nach München. Und ich werde dann wahrscheinlich, wenn ich nach Garmisch rein will, erstmal durch eine Kontrolle, weil ich habe ja ein Mainzer Kennzeichen und kein Garmischer, also lassen sie mich immer schon nicht so leicht rein, ja. Ausweis zeigen und dann darf ich wahrscheinlich wieder reinkommen.
Ich sehe dich schon irgendwie so, wie du so in so einem Ninja-Outfit irgendwie dich aus Garmisch rausschleichst, um in München eine Hausarbeit abzugeben oder so.
Hör mir auf, wir sind alle froh, wenn das wieder weg ist.
Ja, auf jeden Fall. Die Schanzensituation in Deutschland ist gerade ziemlich erbärmlich.
Nicht zufriedenstellend.
Nee.
In Titisee ist doch auch irgendwas. Was war da nochmal?
Hinterzarten. In Hinterzarten hat man den Anlauf falsch geplant und schief hinbaut. Oder falscher Winkel. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Hat auf jeden Fall nicht passt und hat man alles zurückbauen müssen. Und da wird jetzt auch gerade gebaut. Also eigentlich drei sehr wichtige Schanzen gehen einfach gerade nicht.
Aber in Titisee macht man doch auch irgendwas jetzt. Aber da springt man im Sommer eh nicht.
In Titisee ist nur der Weltcup eigentlich. Ja. Sonst wird da gar nicht gesprungen.
Ja, verrückt.
Ab nach Oberhof.
Oberhof steht alles. Gibt halt keine Sportler.
Was gibt's?
Gibt halt keine Sportler vor Ort. Weder gar oder nicht ganz, mehr. Ganz wenige. Weder Skisprung noch Kombination.
Okay. Ach. Wo sind die alle? Sind die alle hier mittlerweile?
Ja, hier sind viele, obwohl es eigentlich keine Chance gibt. Also, die kommen nur her, weil es so schön ist.
Das ist natürlich wiederum sehr verständlich. Ein Thema, über das werden wir aber wahrscheinlich noch mehr sprechen, sobald wir mehr wissen, weil es ist super undurchsichtig bisher. Aber finden Sie, man hört zu Sachen, müssen wir Angst haben um die nordische Kombination?
Ja, das Gleiche frage ich mich immer selber auch aktuell. Also, wie du sagst, es gibt noch sehr wenige Informationen und ja, es wird diskutiert. Also erstmal geht es darum, dass die Damen der nordischen Kombination aufgenommen werden ins olympische Programm 2026. Und ja, es ist einfach notwendig und im Endeffekt ist jetzt so die Lage, dass das IOC sagt, okay, wir wollen das Programm kompakter machen. Wenn ihr Gender Equality wollt, dann kann man das auch so interpretieren, man lässt die Herren weg und anstatt dass man die Damen dazu nimmt. Und das wäre natürlich eigentlich das Aus der Sportart und deswegen.
Wie wir vorhin schon hatten, an Olympia hängt die gesamte Förderung etc. Also es wäre eine Katastrophe für euch.
Es wäre eine Katastrophe. Also dann
wären auch alle Bescherungen, die Frauen aufzubauen, nach wenigen Jahren wieder komplett.
Ja, dann würde das auch komplett, dann wird es bei den Männern auch nicht mehr funktionieren. Aber wie gesagt, ich weiß da aktuell sehr wenig und ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass wir dabei bleiben und ja, ich denke, wenn wir da ein bisschen mehr Informationen haben, dann vielleicht in der nächsten Folge oder können wir mal separat drüber sprechen.
Also was wir wissen soweit, ist, dass die Entscheidung darüber, und das heißt aber erstmal die Entscheidung, ob die Frauen dazukommen oder nicht, am 24., das ist in 2 Wochen, oder?
Nee, nicht mal.
Nicht mal.
Das ist 8 Tage.
Nächstes Wochenende.
Ja.
Da fällt die Entscheidung, danach kriegt man vielleicht generell auch noch mehr Infos, aber also wie gesagt, wir wissen wenig und darum macht es vielleicht auch nicht Sinn, jetzt auf gar keinen Fall, wir wollen jetzt auch gar nichts irgendwie überspitzen oder irgendeine Hysterie aufbauen, aber jetzt du als Aktiver, wenn man sowas hört, das ist doch, also beschäftigt dich das nicht krass?
Ja klar, also.
Dass es eine Möglichkeit ist, dass deine Sportart einfach irgendwie aussterben könnte und zwar sehr schnell.
Ja, es beschäftigt mich schon, aber wie gesagt, ich habe so wenig Informationen bis jetzt, dass ich noch gar nicht so ernst nehmen kann, gefühlt. Okay. Aber klar, mich beschäftigt es schon, aber was soll ich jetzt machen? Also deswegen hört es nicht auf zum Trainieren.
Es klingt halt auch super unrealistisch. Ich meine, wir haben ja jetzt vorhin schon drüber geredet, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Aber das weiß man ja nicht.
Nee, keine Ahnung.
Ich meine, Finzi, das kannst ja nicht mal du abschätzen.
Nee, also wirklich. Also ich weiß noch sehr, sehr wenig. Und es wird immer wieder, kommen wieder mediale Anfragen an mich, was ich weiß. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, wie das, was ich bis jetzt gelesen habe. Also warten wir mal ab und dann schauen wir mal.
Ja, das Einzige, und da kommt ja vielleicht auch ein bisschen die Unruhe her, was wir wissen, spätestens seit diesen Spielen in Peking, dem IOC ist wirklich alles zuzutrauen. Das, was nicht heißen muss, ist so und so wahrscheinlich, dass irgendwas passiert, so, aber mir kommt es vor allem kurios vor, dass man jetzt so auf die Schnelle kommt, im Sinne von, man will das Programm verschlanken. A, weil die Spiele jetzt diesen Winter schon so super kompakt waren, also verhältnismäßig kurz im Vergleich zu den vielen Spielen davor, oder?
Ja.
Und noch dazu, man ja über die letzten Jahre wahnsinnig viel mit neu aufgenommen hat ins Programm, die ganzen Freestyle-Geschichten etc. Und da kommt mir das dann doch ein bisschen merkwürdig vor, weil die müssen ja auch langfristig planen, wie will unser Programm aussehen. Und dann kommt es mir schon ein bisschen willkürlich vor, okay, wir 10 Jahre lang nehmen wir jetzt mal alle möglichen Sachen auf und wenn es uns dann zu viel ist, dann kürzen wir halt Sachen weg. Das kann doch nicht so funktionieren, oder?
Ja, das macht keinen Sinn. Aber mit dem IOC, das ist dann noch mal weiter weg wie die FIS. Da wird es noch schwieriger, da durchzusteigen. Und ja, ich glaube, oder ich hoffe einfach, dass es auch gar nicht stimmt, was da erzählt wird, weil eine offizielle Mitteilung vom IOC gibt es ja nicht eigentlich.
Ja.
Und klar, ein bisschen ernste Lage muss es wohl sein, sonst wird nicht so viel diskutiert werden drüber, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt auf einen Schlag, weil das ist ja schon in 3,5 Jahren sind die nächsten Spiele. Ich glaube nicht, dass man das so schnell irgendwie eine Sportart rausnehmen kann. Da ist ja schon alles geplant.
Ja, das sind ja auch, auch Gelder schon dementsprechend verplant bis dahin, basierend auf den bisherigen Spielen. Aber kurios. Aber das war wirklich, ich dachte mir so, weil letzten Sommer saßen wir da und so, über was spricht man denn jetzt? Was wir so machen, wie so Sommertraining aussieht und so. Wobei das so ein Thema ist, also ich weiß, es interessiert viele draußen, wir können vielleicht wieder mehr drüber sprechen. Ich denke mir halt immer nur, ja gut, die sitzen halt auf dem Rad, die sind im Kraftraum, du kraxelst irgendwelche Berge hoch. Also und das ist despektierlich gemeint war, aber wir saßen letztes Jahr da und waren so, okay, außer über Sommertraining und jetzt was wir so machen und dann waren wir natürlich beim Uli, was ein Highlight war, aber sonst thematisch passiert echt nichts und jetzt ist gerade mal ja April, Mai und ein halber Juni und es sind schon so viele Sachen passiert auf diesem FIS-Kongress, diese Geschichte, also es geht rund gerade und ich glaube, das kann auf jeden Fall, was wir mitnehmen können, ist, dass es auch auf den nächsten Winter hin dann spannend wird und ab dann hoffentlich auch wieder nur wegen des Sportlichen, aber diesen Sommer kann noch ganz schön viel passieren.
Bis dahin bin ich dann Vollzeit-Podcaster und kein Sportler mehr.
Ja, du, ich habe eben mir gedacht, du weißt ja, ich bin großer NBA-Fan und ich dachte mir, vielleicht muss ich die Erwartungshaltung an dich ein bisschen hochschrauben. Ich weiß nicht, ob dir Draymond Green was sagt, der Name?
Schon mal gehört.
Spieler bei den Golden State Warriors. Der bringt die Draymond Green Show, seinen Podcast, nach jedem Spiel, das er gespielt hat, jetzt gerade in den Finals auch raus.
Sauber.
Ja.
Die haben vermutlich auch ein bisschen einen anderen Lifestyle, wenn sie unterwegs sind wie ich.
Wahrscheinlich.
Fancy, nächstes Mal Podcast aus Monaco.
Ja, aus der neuen Wohnung. Einweihungsparty.
Ja. Da fliegen wir aber mit.
Ja. Nimm uns mit in deinen Privatchat und dann machen wir Podcast-Einweihungsfeier.
Genau.
Uli kommt bestimmt alles auch mit klar. Und macht ein kleines Menü.
Uli macht einen Kaiserschmarrn dazu.
Ja, sehr schön. Was steht sonst jetzt so an? Du fährst nach Planica und dann, wie sieht kurz bis mittelfristig der ja noch relativ junge Sommer aus bei dir?
Ja, im Endeffekt sind halt jetzt wieder Lehrgänge in einem einem Rhythmus von alle 2, alle 3 Wochen.
Und dazwischen immer eine Woche.
Und dazwischen eine Woche daheim oder dann mal 1,5, 2 Wochen daheim. Wo dann einfach viel Ausdauertraining, Krafttraining ansteht, wie du vorhin schon gesagt hast. Trifft's ziemlich gut. Mache ich alles sehr gern. Schöne Zeit, Juni, entspannt, wenn schönes Wetter ist, daheim. Ja, das ist mit die schönste Jahreszeit. Und kann ich genießen. Und dann, sind dann Sommer Grand Prix, weiß ich noch nicht, wo ich überall teilnehmen werde. Ganz sicher in Oberstdorf. Freut es mich riesig, dass da wieder ein Sommer Grand Prix ist.
War lange nicht jetzt, gell?
Ja, war jetzt länger nicht und das ist wirklich für einen Sommerwettkampf echt eine extrem gute Atmosphäre und ich glaube, da rentiert sich's für alle da draußen, ne, zum Kommen.
Verschrei's noch nicht.
Außer
die Schanze ist noch nicht wieder ganz.
Ja, das ist erstmal Voraussetzung, aber und dass ich dann mal besser springe auf der Schanze, aber einmal habe ich schon gewonnen, also
ja.
Vielleicht den letzten, glaub sogar, wo da war.
Wann war das?
Ich glaube 2018.
Schnau,
oder 2019. Okay. Ne, 2018.
Ja, muss, ja. Interesting. Aber sonst mal, weil du meintest ja, bist du eigentlich nicht so der große Sommer-Grand Prix-Fan, alles in allem.
Ja, stimmt schon. Also ich trainiere lieber im Sommer und unterbricht den Trainingsrhythmus nicht so gerne. Aber klar, wenn daheim ein Wettkampf ist, da muss man am Start stehen und da habe ich dann auch richtig Bock. Also so ist nicht. Da wird man richtig hoch.
Nicht, dass man noch der Juni steckt.
Schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Kandidaten und im Sommer ist eigentlich bin ich gar nicht so. Im Sommer meine Erwartungshaltung war immer recht niedrig.
Da ist
ja
auch mal Entspannung angesagt. Mit Recht. Mit allem Recht der Welt, gerade nach dem letzten Winter, kann man, glaube ich, sagen. Coco, ich glaube, wir können eigentlich nur noch sagen, es freut uns sehr, wie viele sich auch schon gemeldet haben und uns schmerzlich vermisst haben. Und wir machen weiter natürlich. Jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen unregelmäßig über den Sommer, aber wir schauen, dass die Abstände jetzt nicht immer ganz so groß sind wie jetzt unsere Pause bisher. Also ihr hört von uns auf jeden Fall. Freut uns sehr, dass ihr, wenn ihr jetzt wieder mit dabei seid und euch den Sommer mit uns um die Ohren schlagt, ein bisschen. Und hast du noch was zu sagen, Coco?
Ich will noch kurz sagen, ich war Ende März, Anfang April super geschockt, dass so viele dachten, dass wir wirklich aufhören.
Ja?
Dass wir hinschmeißen. Ja, wir haben so viele Nachrichten bekommen, wo es irgendwie klang, dass es bei uns nach so einem Abschied klang. Keine Sorge, Leute, ihr werdet uns nicht los.
Nein.
Ich wurde auch schon oft darauf angesprochen, aber ich habe mir gedacht, ich sage erstmal noch gar nichts. Also wenn
du machst wie so Fußballer-Vertragsverhandlungen.
Ja. Ja, ist ja auch eine ähnliche Dimension hier bei uns mittlerweile.
Ja, ja.
Spannung hochhalten.
Mach bitte keinen Lewandowski diesen Sommer. Ja.
Weiß man auch noch nicht, was da passiert. Also.
Ja, Coco ist bestimmt mal wieder weg, dann können wir über Fußball reden.
Mhm.
Ja.
Nee, aber das. Das hat mich auch überrascht und wir wollten auf keinen Fall Missverständnis erzeugen. Wir wollten nur ganz transparent euch so ein bisschen mitnehmen in das, was wir tun und was uns beschäftigt und wie es hier weitergeht und dass sich eben bei uns viel verändert und es jetzt auch sein kann, dass es vielleicht gerade über den Sommer erstmal ein bisschen unregelmäßiger neue Folgen gibt. Aber ich glaube, wir sind uns alle drei einig, so schnell werdet ihr uns da draußen nicht los.
Auf keinen Fall.
Sehr gut. Finzi. Stichwort zum Abschied. Weißt du, wo ich durchgefahren bin am Wochenende?
Puh, jetzt muss ich überlegen.
Ich weiß es.
Nein.
In Söll.
In Söll, ach ja, klar. Also, hast du geschickt.
Und damit vielen Dank. Genießt den Sommer. Ihr beide, ihr da draußen. Wir sehen, wir hören uns. Schaut auf Instagram vorbei, @she.happens.pod. Da könnt ihr es auch schreiben. Genauso wie über wintersport@m945.de. Danke, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Servus.